Redispatch.
Herzlich willkommen, mein Name ist Serafin von Rohn.
Ich bin Philipp Hennig.
Wir arbeiten zusammen als Wissenschaftler und Berater in der Energiewende.
Und wir diskutieren hier die für uns interessanten Nachrichten und Meldungen in der Energiewirtschaft und Klimapolitik. Wer sich jetzt an einer Energieversorgung beteiligt, die Deutschland von fossilen Energien unabhängig macht, leistet einen Beitrag zur nationalen Sicherheit. Robert Habeck, 8. März 2022.
Das dominierende Thema momentan natürlich der Krieg von Russland in der Ukraine. Und da hat man manchmal dann schon das Gefühl, es gibt vielleicht was Wichtigeres momentan als Energiethemen. Das ist sicherlich auch so. Interessanterweise ist es aber gerade momentan so, dass es extrem viele Energienachrichten gibt. Und genau, wir haben doch das Gefühl, dass es vielleicht dann umso wichtiger ist, dass wir hier mit unserem Podcast diese Flut von Meinungen, Nachrichten, Impulsen nochmal kondensieren auf die Nachrichten, die wir als wichtig erachten, wie wir es sonst auch tun, ein bisschen Struktur reingeben. Und wir haben gesagt, wir konzentrieren uns vorrangig so ein bisschen auf die Nachrichten, die im direkten Kontext stehen und die vielleicht allerwichtigsten, die sonst noch passiert sind, dann am Ende.
Ganz genau. Wir haben jetzt auch den Fall, dass der Aggressor beim Krieg ein Hauptenergielieferant Europas ist. Und wir halten es bei unserer Energiewirtschaft. Heißt aber, dass das wesentliche Problem und die wesentliche Katastrophe, die wesentlichen Themen in der Ukraine gerade stattfinden.
Genau, also man merkt einfach, wie diese Themen auch so stark miteinander verknüpft sind. Einfaches Beispiel. Erster Schultag diese Woche nach den Ferien. Meine 8-Jährige kommt nach Hause und das Erste, was sie fragt, ist: Papa, heizen wir eigentlich mit Gas? Also natürlich wird über den Krieg gesprochen, über die Krise gesprochen, aber dann auch wieder sofort in den Kontext mit Energie. Und deswegen ist es schon wichtig, glaube ich, dass wir hier auch die entsprechenden Energiethemen, die im Kontext des Krieges stehen, nochmal versuchen, ein bisschen zu strukturieren und aufzubereiten. Ja.
Wir geben unser Bestes und fangen an mit der Unabhängigkeit.
Genau, ein wichtiges Thema, was nahezu inzwischen alle beschäftigt ist: Schaffen wir es in Europa auch ohne russisches Gas auszukommen? Ich glaube, inzwischen hat jeder gemerkt, dass die Abhängigkeit groß ist, dass wirklich große Mengen des Erdgases, das wir hier in Deutschland und in Europa verbrauchen, aus Russland kommt. Und deswegen gibt es hier momentan viele, viele Meinungen, muss man sagen, was man alles tun könnte oder auch nicht tun kann. Ein Papier fand ich sehr interessant. Das war von der IEA. IEA ist die Internationale Energieagentur, die hier einen 10-Punkte-Plan veröffentlicht hat, wie aus ihrer Sicht der Gasverbrauch und insbesondere der Gasbezug aus Russland in kurzer Zeit, sprich Zeithorizont nächster Winter, reduziert werden könnte. Und in der Summe aller 10 Punkte kommen sie darauf, dass man ungefähr ein Drittel der russischen Erdgasimporte einsparen kann.
Aus europäischer Perspektive.
Richtig. Deswegen fand ich das Papier auch sehr schön, weil in anderen Papieren, es gab ja auch eine sehr lehnenswerte Stellungnahme, Ad-hoc-Stellungnahme der Leopoldina, wie hier drauf reagiert werden kann. Ein bisschen mehr mit der nationalen Brille, aber auch hier stand natürlich als eine wesentliche Maßnahme drin, dass das Ganze europäisch abgestimmt orchestriert werden muss. Die Energieverbräuche hängen ja alle zusammen. Da bringt es auch nichts, wenn ein Land alleine es schafft, vielleicht die Importe zu reduzieren etc. Das gleicht sich ja dann über den europäischen Energiemarkt auch wieder aus. Deswegen fand ich sehr schön, diese europäische Perspektive, diese einfachen Rechnungen, was denn da zu holen ist. Und neben dieser Kennzahl, ein Drittel könnte eingespart werden, würde ich im zweiten Teil einfach nochmal auf die 10 Maßnahmen einzeln eingehen und dass wir die nochmal durchdeklinieren, nochmal diskutieren.
Abstimmung hat auch bei einer Maßnahme zur Preisstabilität stattgefunden. Da haben sich 31 Mitgliedsländer der IEA, die auch eben dieses Papier veröffentlicht hat, abgestimmt, um nationale Rohölreserven freizugeben. Deutschland war da mit dabei und gibt jetzt 5,4% der nationalen Reserve frei. So im ersten Augenblick habe ich gedacht, ja, okay, das ist ja gar nicht mal so viel. Um das ein besseres Verständnis davon zu bekommen, gibt es eine recht anschauliche Einheit, nämlich die Reichweite der Reserve, also wie viele Tage langt in unsere Reserve. Und da ist gesetzlich, glaube ich, festgeschrieben, dass die Reserve mindestens 90 Tage halten muss für den Notfall. Und momentan haben wir 93 Tage. Und eben diese 3 Tage werden jetzt freigegeben. Das entspricht 5,4%. Und in Summe mit den anderen Mitgliedsländern sind es 60 Millionen Barrel Rohöl. Das soll einen hemmenden Effekt auf die Preise haben. Wie schaut es denn da aus? Wie haben sich die Preise entwickelt?
Genau, wir schauen ja in jeder Folge kurz mal auf die Preisentwicklung der wichtigsten Kenngröße. Bis jetzt immer Gas-, Strom- und CO2-Preis. Diesmal dann vielleicht auch auf den Ölpreis. Wie hat er sich entwickelt? Erstmal, wie steht er heute? Hier am 9.3. bei der Aufnahme unserer Sendung stand der Ölpreis bei $110 pro Barrel für die Sorte Brent. Genau, muss man mal schauen, welche Sorte. Ist das jetzt viel oder wenig? Es ist ein sehr hoher Wert. Zum Vergleich allerdings vor 2 Wochen, genau als wir unsere letzte Folge aufgenommen haben, am Tag des Kriegsbeginns, stand der Preis bei $102 pro Barrel. Das heißt nochmal ein Anstieg seitdem. Es gab auch einige Schwankungen seitdem. Aber jetzt zumindest in den letzten 2 Wochen jetzt nicht nochmal eine besonders dramatische Entwicklung. Und um das vielleicht nochmal ein bisschen einzuordnen, am 3.1., also Anfang des Jahres, stand der Preis bei $79 pro Barrel. Genau, das heißt, wir haben sehr hohe Preise im Moment im Vergleich zu den letzten Jahren. Inwiefern diese Maßnahme jetzt unmittelbar gewirkt hat, ist nicht so einfach zu bewerten und in welchem Umfang, weil die aktuelle Nachrichtenlage, die stündlichen Nachrichten, die reinkommen, teilweise noch stärker das Marktgeschehen dominieren. Auch in der Börse sehen wir das beispielhaft wie gestern, wo dann plötzlich der DAX wieder um 8% nach oben schießt, nachdem er die letzten Tage davor abgestürzt ist. Also die Märkte sind momentan insgesamt sehr, sehr sensibel, insbesondere die Kurzfristmärkte. Schauen wir vielleicht in der guten Tradition auch noch auf die Terminmärkte. Wie sieht es beim Strom aus momentan? Da hatten wir einen Preisanstieg auf €173 pro Megawattstunde. Zum Vergleich, bei unserer letzten Podcast-Folge vor 2 Wochen standen wir bei €146 pro Megawattstunde. Also nochmal ein höherer Preis. Und hier vielleicht auch mal der Vergleich zum Jahresbeginn vor Krieg, sozusagen das ein bisschen mit Abstand. Da war der Preis auch schon sehr hoch. Da lagen wir bei €122 pro Megawattstunde für das Terminprodukt Lieferung in 2023. Genau, ganz kurzfristig sind deutlich größere Verwerfungen zu beobachten. Diese Woche ging es auch durch die sozialen Medien, Twitter etc., wo dann plötzlich gigantische Preise im Erdgasmarkt für Kurzfristlieferungen, also für den nächsten Tag, bezahlt wurden. Aber in den Terminmärkten haben wir einen Preisanstieg, aber der ist vielleicht nicht ganz so dramatisch, wie es sich jetzt vielleicht momentan anfühlt. Aber man muss natürlich sagen, wir sind insgesamt ja schon auf einem sehr, sehr hohen Niveau. Das hat sich ja schon den ganzen Winter über gehalten, dass wir wirklich historisch hohe Preise haben.
Auf welchen Marktpreis muss ich denn schauen, wenn ich sehen möchte, wie sich der Benzinpreis entwickelt hat? Oder an welchen Marktpreis hält sich denn der Benzinpreis jetzt beispielsweise?
Der ist schon stark mit dem Ölpreis gekoppelt, weil aus dem Öl natürlich dann die einzelnen Produkte, Diesel, Benzin etc. gewonnen werden. Manchmal ist es aber so, dass es hier auch nochmal eine Entkopplung gibt aufgrund von Knappheiten bei den Raffinerien, weil natürlich auch aus dem Öl erstmal dieses Produkt hergestellt werden muss. Aber der Hauptpreistreiber beim Benzin ist tatsächlich der Ölpreis, ja.
Okay.
Und wie sieht es denn bei dem Terminmarkt Gas aus? Wir reden ja alle die ganze Zeit über Gas, eben aufgrund der hohen Abhängigkeit vom russischen Erdgas. Und da ist es tatsächlich so, dass im Terminmarkt der Preis nahezu stabil geblieben ist. In den letzten zwei Wochen, natürlich mit entsprechenden Schwankungen, mal hoch, ein bisschen runter. Aber momentan sind wir weiter bei 80 Euro pro Megawattstunde, was weiterhin extrem hoch ist. Hier zum Vergleich, zu Jahresbeginn waren wir bei 45 Euro pro Megawattstunde, was auch noch sehr hoch ist. Also in den letzten Jahren vor dem Preisanstieg lagen wir sehr groß, in der Größenordnung eher bei 20 Euro pro Megawattstunde. Interessant ist die Entwicklung bei den CO2-Zertifikaten. Auch hier hatten wir ja schon in der Vergangenheit diskutiert, dass wir sehr hohe Preise sehen von ungefähr 90 Euro pro Tonne. Da liegen wir heute bei 74 Euro pro Tonne, vor zwei Wochen bei 89 Euro pro Tonne eben. Und das wurde auch in den sozialen Medien viel diskutiert, weil wir zwischendurch einen regelrechten Absturz hatten auf wieder 60 Euro pro Tonne.
Woher kam das?
Weiß man nicht genau. Es gibt da verschiedene Thesen. Das weiß man nicht, was da genau treibt. Ein Grund scheint zu sein, dass sich teilweise wieder Spekulanten aus dem Markt verabschieden. Ein Grund könnte sein, dass hier Liquidität gebraucht wurde, dass hier CO2-Positionen wieder abgestoßen wurden, um sozusagen Geld einzunehmen, um andere offene Positionen zu schließen im Bereich der Gaspreise etc. Aber wenn man ehrlich ist, so genau weiß man nicht. Es gab auch mal die These, vielleicht ist es ja so, dass jetzt erwartet wird, dass so schnell Erneuerbare ausgebaut werden, dass gar nicht so viel CO2-Zertifikate gebraucht werden. Aber das, wie gesagt, sind eher Spekulationen. Ja. Also zusammenfassend, vielleicht in den Terminmärkten vielleicht etwas stabiler über die letzten zwei Wochen seit Kriegsbeginn, als man das Gefühl hat, in den Kurzfristmärkten passiert sehr viel, gerade bei Erdgas. Da gibt es echte Preisspitzen. Aber insgesamt ist das Preisniveau schon sehr, sehr hoch und schlägt natürlich zunehmend auch auf die Verbraucher durch. Es kommen jetzt eben entsprechend die Meldungen von Großverbrauchern, auch in der deutschen Industrie, die tatsächlich abschalten. Entsprechende Glaswerke, die sehr energieintensiv sind. Heute kam von einem Stahlwerk, das mit Strom entsprechend herstellt, also Sekundärstahl, was abschaltet. Ich habe gestern mitbekommen, dass entsprechende Papierfabriken in die Kurzarbeit gehen. Also das heißt, mit einem gewissen Zeitverzug kommen jetzt diese hohen Energiepreise an bei den Verbrauchern und die Ersten, die sozusagen darauf reagieren, entsprechend preissensibel sind, entsprechend energieintensive Branchen. Und hier kommt es tatsächlich dazu, dass Produktion zurückgefahren oder gestoppt wird.
Eine viel diskutierte Entwicklung war ja auch, dass die Speicherstände zu Beginn des Winters nicht so gefüllt waren, wie sie eigentlich traditionell gefüllt waren. Ne? Und wir jetzt auch in diese Energieknappheit, oder dass zumindest diese Energieknappheit jetzt verschärft. Da hat das BMWK vor zwei Wochen, glaube ich, ist ein Gesetzesentwurf veröffentlicht zur nationalen Speicherreserve. Und da legen sie jetzt mit Zahlen fest, wie voll ein Speicherbetreiber seinen Speicher halten muss. Also am 1. August soll er zu 65% gefüllt sein, am 1. Oktober zu 80%. Und dann gibt es noch zwei weitere Marken. Und der Speicherbetreiber kann auch wirklich dann, wenn Nutzer, also man kann sich da Speicherkapazitäten buchen als Nutzer. Wenn man als Nutzer diese gebuchten Kapazitäten nicht ausnutzt, hat dann auch der Speicherbetreiber die Möglichkeit, mir als Nutzer dann die Kapazitäten zu entziehen. Auch nochmal als Beispiel, wie jetzt auch schon versucht wird, solche Situationen in Zukunft etwas zu entschärfen. Eine weitere Nachricht hat Aufsehen erregt, nämlich die Diskussion um den Anschluss des ukrainischen Netzes an das europäische Verbundnetz.
Du meinst jetzt das Stromnetz, und es ist so, dass der Rest von Europa, Westeuropa, Mitteleuropa, dass die bereits alle verbunden sind und die Ukraine getrennt ist. Also das ist ein getrenntes Netz.
Richtig. Also die europäischen Länder sind alle in einem riesigen Verbundnetz verbunden, haben dieselbe Frequenz immer, und Ukraine war bisher am russischen Netz angebunden.
Was heißt bisher? Das heißt, sie hängen jetzt nicht mehr am russischen Netz.
Jetzt hängen sie nicht mehr da komme ich gleich drauf. Jetzt, bevor Russland einmarschiert ist, gab es einen Test, weil man eben schon langfristig geplant hatte, das ukrainische Netz an das europäische Verbundnetz anzuschließen. Und jetzt war Ende Februar ein Test geplant, in dem das ukrainische Netz im Inselbetrieb laufen sollte, um die Stabilität zu prüfen. Und da war schon in Diskussion, okay, wird Russland es zulassen, dass Ukraine jetzt wieder an das russische Netz sich anschließen kann? Und das steht jetzt immer noch aus. Also wir haben die Entwicklung mitbekommen, Russland ist einmarschiert und jetzt haben beide Seiten sich erklärt, Europa und Ukraine, dass sie diesen Prozess beschleunigen wollen und die Ukraine so schnell wie möglich an das europäische Verbundnetz anschließen wollen.
Vielleicht nochmal eine Nachricht zum Thema Versorgungssicherheit. Wir hatten in den vorigen Folgen ja auch immer das Thema LNG, Liquefied Natural Gas, sozusagen Erdgas, was transportiert werden kann, eben über Schiffe, indem es entsprechend stark runtergekühlt wird. Eine Möglichkeit hier, die Quellen für Erdgas zu diversifizieren, auf andere Länder zurückzugreifen und eben nicht auf die Herkunftsländer, die mit Pipelines verbunden sind, angewiesen zu sein, was ja in Deutschland vor allen Dingen Russland ist. Deswegen hat jetzt natürlich das Thema massiv an Aufwind gewonnen. Nochmal zur Erinnerung, Deutschland selbst hat keine LNG-Terminals, also hier können keine Schiffe mit LNG anlanden und hier entsprechend das LNG aus den Schiffen in die Erdgasleitungen einspeisen. Es passiert in Europa.
Wie bekommen wir unser LNG?
Genau, größtenteils dann über Rotterdam. Dort ist ein großer LNG-Hafen und dann geht es ins gesamte Netz. Auch hier ist das Netz in Europa miteinander verbunden, sodass hier statt der Frequenz natürlich über den Druck sozusagen ein stabiles System herrscht. Allerdings ist hier so, dass es nicht zwischen all den Ländern entsprechend große Austauschkapazitäten gibt. Aber das meiste, wie bekanntermaßen jetzt in den Medien ja viel diskutiert wurde, kommt eben aus Russland und dort auch größtenteils eben über Pipelines. Und um diese Abhängigkeit zu reduzieren, will man jetzt auch in Deutschland 2 LNG-Terminals bauen. Es hat eben Kanzler Olaf Scholz angekündigt. Und da sind eben die auch bei uns schon genannten 2 Standorte jetzt konkret im Gespräch, Brunsbüttel und Wilhelmshaven. Und es ist so, dass jetzt ganz konkret bei Brunsbüttel eben der Bund sich beteiligt an der Gesellschaft, die dieses Terminal bauen soll, und zwar mit 50% über die KfW. Und hier soll jetzt eben ein Terminal gebaut werden mit einer Kapazität von 8 Milliarden Kubikmetern jährlich.
Ist das viel?
Ja, wenn man das in Bezug auf den Jahresverbrauch in Deutschland sieht, sind das sogar bis zu 10%, die man darüber decken kann, über diesen einen Terminal. Wenn man es jetzt mit Rotterdam vergleicht, was wir gerade erwähnt haben, ist es etwas weniger. Dort liegen wir bei einer Kapazität von bis zu 12 Milliarden Kubikmetern. Aber mit den 2 LNG-Terminals würden wir schon eine Möglichkeit bekommen, hier stark zu diversifizieren. Vielleicht noch ergänzend zu den Vorhaben ein paar Zahlen. Das Ganze soll ungefähr 1 Milliarde Euro kosten. Die Bauzeit wird so 3 bis 3,5 Jahre dauern. Also das heißt, diese Maßnahme wird uns jetzt nicht durch den Winter bringen, falls sich die Krise verschärft. Wichtig ist vielleicht auch zu erwähnen, dass bei dem Vorhaben mitgeplant werden soll, wie man diese Terminals perspektivisch dann auf grünen Wasserstoff bzw. Derivate umstellen kann, wie beispielsweise Ammoniak. Und neben der KfW, also dem Bund, beteiligt ist eben Gasunie und RWE.
Wir bleiben bei der Finanzierung. Nachdem große Zahlen auch für die Verteidigung verkündet wurden, hat Finanzminister Christian Lindner 200 Milliarden Euro für den Klimaschutz bis 2026 angekündigt. Das soll eine Einigung zwischen Habeck und Lindner gewesen sein. Und im Anschluss daran gab es jetzt Irritationen, wie viele von diesen 200 Milliarden Euro wirklich neu sind. Soweit ich das verstanden habe, waren schon 110 Milliarden von der GroKo geplant. 60 Milliarden kamen dann aus diesem Corona-Fonds, der nicht genutzt wurde und dann umgewidmet wurde. Und jetzt sind es 30 Milliarden, die jetzt zusätzlich verkündet wurden. Und für die Nutzung nennt er ein paar Punkte: Klimaschutz, Ladeinfrastruktur, Wasserstofftechnologien, Modernisierung der Industrie und auch Abschaffung der EEG. Bei der Abschaffung der EEG, da reden wir später nochmal drüber, über jetzt die neue Novelle, aber schon mal ein kleiner Teaser. Der Finanzierungsaufwand, der in dem jetzigen Gesetzesentwurf festgehalten ist, ist für die Abschaffung der EEG-Umlage von 2023 bis 2026 sind 62 Milliarden Euro. Also auch schon mal eine ganze Nummer.
Ja, schauen wir mal, ob es wirklich so viel wird. Die Zahl erscheint mir jetzt doch recht hoch. Wir hatten es ja letztes Mal auch schon mal dargestellt, dass wenn die Strompreise hoch sind, kaum EEG-Kosten anfallen, weil das EEG ja nur die Differenz zwischen dem versprochenen EEG-Einspeisung oder Marktprämie und dem tatsächlichen Marktpreis finanziert. Sprich, wenn der Marktpreis hoch ist, geringe Differenz, wenig Kosten, die gedeckt werden müssen. Hoffen wir mal, dass das nicht ganz so viele sind und dort vielleicht doch ein paar Milliarden übrig bleiben für konkrete Maßnahmen. Du hast es gerade angesprochen, ich würde es direkt ergänzen. Genau, also wir hatten ja auch das Thema Abschaffung der EEG-Umlage zum 1. Juli. Und das ist jetzt durch. Es gibt tatsächlich ein Gesetz zur Absenkung der Kostenbelastung durch die EEG-Umlage und zur Weitergabe dieser Absenkung an die Letztverbraucher. Sehr sperriger Titel, ist momentan noch im Entwurf, heißt einfach, die wird abgeschafft. Und im zweiten Schritt, die Lieferanten, die Stromversorger werden gezwungen, tatsächlich diese EEG-Abschaffung und damit diese Kostenentlastung weiterzugeben. Hatten wir ja kurz erwähnt, eigentlich von den Verträgen wäre es nicht bei jedem Lieferanten verpflichtend. Durch dieses Gesetz soll das eben geregelt werden, dass es auf jeden Fall weitergegeben wird. Gibt es natürlich Widerspruch durch die Lieferanten, die sagen, das ist eine gewisse Asymmetrie des Preisrisikos bei anderen Dingen, wo mal der Preis oder Umlagen etc. entsprechend gestiegen ist, haben sie das ja auch nicht weitergegeben. Jetzt müssen sie diese Senkung weitergeben. Aber es ist noch relativ ruhig an der Front. Mal schauen, ob da noch geklagt wird oder wie das da weitergeht.
Falls das so durchgehen sollte, glaube ich auch, dass aus Transparenzgründen die Stromlieferanten dazu verpflichtet werden, den eingesparten Betrag auszuweisen. Also sind wir mal gespannt. Vielleicht sehen wir das in der Stromrechnung dann. Ja. So und so viel habt ihr gespart aufgrund dieser Maßnahme.
Genau, nochmal kurz zur Einordnung. Ungefähr 3,7 Cent pro kWh sind das. Also ist schon nicht wenig, also deutlich mehr als 10%, was momentan die meisten in ihren Stromverträgen für Strom zahlen. Aber vielleicht auch nochmal Einordnung, wir hatten ja am Anfang die Strompreise genannt, die wären, wenn man sich jetzt am Strommarkt eindeckt, für das nächste Jahr bei 17,3 Cent nur Stromgroßhandelspreis. In der Vergangenheit, die meisten Verträge, die wir jetzt haben, lag da eine Berechnungsgrundlage von etwa eher 4 bis 5 Cent zugrunde. Also auf der gleichen Größenordnung fast wie die EEG-Umlage. Das hat sich jetzt massiv verschoben hinsichtlich Stromgroßhandelspreis. Also das, der eigentliche Wert vom Strom, ja.
Okay, machen wir noch die letzte Nachricht zum Thema Ukraine.
Und zwar haben wir uns ja auch schon ein bisschen intensiver mit dem Thema Nord Stream 2 auseinandergesetzt. Da haben ja jetzt inzwischen auch alle gelernt, dass es da zwei Leitungen gibt. Nord Stream 1, die weiter betrieben wird, durch die wir weiterhin große Mengen Erdgas aus Russland bekommen, wo die einen Angst haben, dass Russland die vielleicht stoppt und wir dann entsprechend sehr, sehr hohe Preise sehen oder vielleicht Versorgungsengpässe, und die anderen vielleicht fordern, dass wir selber diese Lieferung stoppen und nicht mehr weiter Gas beziehen, um hier sozusagen Russland die Finanzierung des Krieges zu erschweren. Schwerpunkt war ja bis jetzt Nord Stream 2, und hier gab es auch in den letzten zwei Wochen Meldungen, und zwar, ja, die Betreibergesellschaft ist insolvent, zahlungsunfähig, und die haben tatsächlich auch alle ihre 140 Mitarbeiter entlassen, und einzelne Gesellschafter, also neben Gazprom gibt es weitere Gesellschafter, Engie, OMV, Shell, Uniper, Wintershall, und beispielsweise Uniper hat schon gemeldet, dass sie das gesamte Investment jetzt komplett abgeschrieben haben. Also da wird davon ausgegangen, das ist letztendlich eine Investitionsruine, wird nicht weiter in den Einsatz kommen.
Also man kann sagen, das Ding ist tot.
Ja, kommen wir jetzt in die Spekulation rein. Ich meine, es liegt da. Es ist gerade eher so ein bisschen die Sorge, wer kümmert sich drum? Es gibt jetzt keinen richtigen mehr Verantwortlichen, der sich drum kümmert. Aber es ist jetzt nicht so, dass die auf die Schnelle verrottet. Die ist ja schon für ein paar Jahrzehnte gebaut worden. Das heißt, perspektivisch mittellangfristig ist, sage ich mal, einfach unklar, was da jetzt mit passiert.
So, es wurde die Woche auch ein Referentenentwurf für die Novelle des EEG-Gesetz veröffentlicht. Das ist ein bisschen untergegangen unter den anderen Nachrichten, aber es hat doch Bemerkenswertes in sich. Bis 2035 soll die Stromversorgung komplett auf erneuerbaren Energien beruhen.
Vielleicht nochmal kurz zur Einordnung, es ist ja nur der Strom, also wir wollen jetzt nicht bis 2035 schon klimaneutral werden, sondern der Strom soll dann komplett klimaneutral sein oder auf, wie du sagst, 100% Erneuerbaren basieren. Vielleicht nochmal zur Einordnung, wenn wir den Endenergieverbrauch anschauen, ist ja der Strom hier nur mit einem Viertel drin. Ein weiteres Viertel kommt ja im Verkehrsbereich, der hoffentlich ja zunehmend auch durch Strom dann gespeist wird. Das ist natürlich eine schöne Variante, den Verkehrssektor dann auch zu dekarbonisieren, klimaneutral zu machen, wenn dann 2035 der Strom klimaneutral ist und Großteil dieses Verkehrsaufkommens vielleicht auch mit Strom betrieben wird, haben wir da mehr oder weniger dann zwei Fliegen mit einer Klappe geschlagen. Bleibt noch die dritte Säule, die Wärmeversorgung, die dann die Hälfte des Endenergieverbrauchs ausmacht. Und genau, da wären wir wieder bei unserem eigentlichen Thema natürlich Gasversorgung, Gasabhängigkeit. Hier dominiert natürlich in der Wärmeversorgung Gas. Und da wollen wir jetzt ja scheinbar nochmal deutlich schneller raus. Aber andere Baustelle, nicht EEG.
Aber auch Wärme, wenn wir aus dem Gas raus wollen, bedeutet das mehr Strombedarf. Und bis 2035 werden wir einen erhöhten Strombedarf sehen, was das Ziel nochmal ambitionierter macht.
Richtig. Da denke ich, ist es sehr spannend zu sehen, wie aufgrund der aktuellen Krise eventuell die Transformationsgeschwindigkeit jetzt anzieht. Das war ja bis jetzt der besonders träge Sektor, weil natürlich, bis man mal ein Haus saniert oder entsprechende Gasheizung austauscht oder eine Ölheizung, vergehen dann halt mal schnell 20, 30 Jahre und vielleicht kriegen wir da jetzt ein bisschen mehr Geschwindigkeit rein.
Eine europäische Nachricht möchte ich noch mitnehmen, auch weil wir es über den CO2-Preis heute hatten. Die Marktstabilitätsreserve, die soll reformiert werden. Da hat die Europäische Kommission einen Vorschlag gemacht und dieser Vorschlag wurde jetzt vom EU-Parlament angenommen. Und vielleicht nochmal zwei Worte zur Marktstabilitätsreserve. So wie ich das verstehe, werden ungenutzte CO2-Zertifikate kaltgestellt oder aus dem CO2-Markt rausgenommen, dadurch verknappt.
Ja,
so die Menge an Zertifikaten. Und die Reform hierbei ist, dass wie bisher nur 12% überschüssiger CO2-Zertifikate kaltgestellt wurden, sollen jetzt 24% überschüssiger CO2-Zertifikate gelöscht werden. Genau. Also in diese Marktstabilitätsreserve zu überführen, bedeutet zu löschen.
Genau. An sich dann also eine verschärfende Maßnahme, ja. Und eine gute Nachricht fürs Klima, weil wenn weniger Zertifikate zur Verfügung stehen, kann weniger emittiert werden.
Ganz genau.
Weniger Zertifikate heißt aber üblicherweise höherer Preis.
Richtig.
Genau, Angebot und Nachfrage. Gut, mit dem Preis müssen wir natürlich ein bisschen schauen, weil es natürlich auch von der wirtschaftlichen Aktivität stark abhängt. Ich hatte ja vorhin schon gesagt, dass einige Betriebe schon in Kurzarbeit gehen, Produktion zurückfahren, stoppen, gerade die energieintensiven, die eben ETS-pflichtig sind. Und jetzt, wenn jetzt noch die Konjunktur entsprechend einbrechen sollte, könnte es natürlich sein, dass hier auch einfach weniger Zertifikate nachgefragt werden. Und das wirkt sich natürlich dann auch wieder auf den Preis aus.
Spannender Punkt ist auch bei diesem CO2-Preis. Diese Woche in einem Gespräch, einer Diskussion wurde gefragt, wie hoch muss denn der CO2-Preis denn werden, damit die Industrie umschwenkt? Und die Antwort war, es kommt auf die Alternative an. Wenn es bis jetzt, wenn der CO2-Preis steigen würde, dann würde die Industrie einfach aufhören zu produzieren, weil die Alternative fehlt. Also der CO2-Preis funktioniert nur, wenn eben die Alternative billiger gemacht werden kann.
Na, wenn sie vor allen Dingen zur Verfügung steht.
Und zur Verfügung steht.
Genau, also das ist ja der Knackpunkt. Also ich kann, selbst wenn sie es rechnen würde, kann ich nicht wechseln, wenn ich nicht so kurzfristig eine Alternative habe. Und wenn alle auf einmal wechseln wollen, wird das auch noch spannend. Also vielleicht jetzt zunehmende Transformationsgeschwindigkeit, die wir gerade hatten. Dann sind wir wieder beim Thema Fachkräftemangel, Handwerkerverfügbarkeiten etc. Also wenn jetzt plötzlich jeder eine Wärmepumpe haben möchte, kriegen wir dann überhaupt einen Umfang so schnell Wärmepumpen her und entsprechende Installateure, die diese dann einbauen?
Letzte Woche haben wir es angekündigt und jetzt ist der Bericht draußen, der IPCC, also das Intergovernmental Panel on Climate Change, hat den zweiten Bericht zur Anpassung und Verwundbarkeit veröffentlicht.
Vielleicht sollten wir das nochmal kurz einsortieren. Genau, der erste Bericht ist schon draußen, der vor allen Dingen die gesamten grundsätzlichen Zusammenhänge des Klimasystems und allem, was da drin zusammenhängt, beschreibt. Ja. Im zweiten, wie du jetzt sagst, geht es vor allen Dingen darum, wie sich das auswirkt, wie die Effekte sind des Klimawandels, vor allen Dingen die Verletzbarkeit, die Vulnerability beschreibt und natürlich punktuell dann auch Adaptation, wie könnte man sich anpassen, aber noch nicht, wie man den Klimawandel verhindert, das wäre dann der dritte Teil.
Richtig. Ein, zwei Kernaussagen vielleicht aus dem Bericht, die mir ins Auge gestochen sind. Die Auswirkungen des Klimawandels betreffen nicht jeden gleichermaßen, aber sie betreffen jeden. Das ist auch vielleicht die große Ungerechtigkeit, die der Bericht beschreibt, nämlich Europa ist für 33% aller kumulativen Emissionen global gesehen verantwortlich, also ein Drittel. Südamerika und Afrika nur für 3%. Aber trotzdem wirken jetzt die Folgen für Afrika, wenn man die sich durchliest, ein bisschen drastischer als die für Europa. Nichtsdestotrotz, auch in Europa sind Folgen wie höhere Sterblichkeit von Menschen, negative Auswirkungen auf Ökosysteme durch Hitze, Wassermangel oder Anstieg des Meeresspiegels zu nennen. Bei den Folgen für Afrika wird hier eine Aufzählung genannt, nämlich Artensterben, irreversible Verluste von Ökosystemen, Verlust der Lebensgrundlage durch reduzierte Essensproduktion, erhöhte menschliche Sterbensrate durch erhöhte Hitze oder ansteckende Krankheiten, um nur ein paar zu nennen. Ein weiterer Punkt ist, schon jetzt übersteigt der Druck zur Anpassung die Fähigkeit zur Anpassung. Also in manchen Regionen sind die Folgen schon so stark zu spüren, dass man mit der Anpassung nicht hinterherkommt. Ein weiteres Learning war der Begriff Maladaptation. Das beschreibt Maßnahmen, die kurzfristig wirken, aber langfristig Login-Effekte verursachen und dann vielleicht auch kontraproduktiv sind. Als Beispiel wurde da Küstenschutz genannt. Wenn ich eine Wand gegen das Meer aufbaue, dann ist es in der Kurzfrist, schützt es die Bevölkerung dahinter, aber vielleicht langfristig hat das dann vielleicht drastischere Auswirkungen. Deswegen sollte man auch kurzfristige Maßnahmen immer in der Langfriststrategie denken. Und dann können eben so Maßnahmen wie Küstenschutz, Katastrophenmanagement, angepasstes Agrarwirtschaft helfen, mit dem Klimawandel umzugehen.
Ja, vielleicht zwei Kommentare meinerseits. Ich glaube, das Bemerkenswerteste bei der Veröffentlichung dieses Berichtes war, dass er kaum Aufmerksamkeit bekommen hat. Zumindest, wenn man es vergleicht mit den letzten, ist ja so alle 6-7 Jahre kommt er raus. Und da wurde das Thema Klimawandel sehr stark dann in den Medien gespielt. Also dieser IPCC-Bericht ist, denke ich, nicht nur ein Bericht, um sozusagen eine konsolidierte Fassung des Wissensstandes zu haben, von allen Papern etc., da wird ja nicht selber geforscht, es wird ja sozusagen nur zusammengefasst, was der Stand des Wissens ist, sondern auch, ich sag mal, eine gute Marketingmaßnahme, sich zu engagieren, dass das Thema einfach wieder ins Bewusstsein kommt. Und das wurde natürlich diesmal massiv durch den Krieg in den Hintergrund gedrängt. Das heißt, ich glaube, der normale Bürger hat diesmal relativ wenig mitbekommen, dass dieser Bericht veröffentlicht wurde.
Dafür hatte sich ein zweites Argument durchgesetzt, nämlich das der nationalen Sicherheit für die Energiewende. Also Das ist ja typischerweise das Argument für eine Energiewende gewesen, die ökologischen Auswirkungen. Jetzt ist das Thema nichtsdestotrotz sehr präsent.
Der zweite Punkt, den ich noch gerne ergänzen möchte, ist leider kein guter, auch vielleicht eine Nachricht, die etwas untergegangen ist. Und zwar wurde wieder von der IEA die aktuellen Emissionszahlen für das Jahr 2021 veröffentlicht. Da haben wir leider letztes Jahr Rekorde gesehen, und zwar Rekorde bei den Treibhausgasemissionen. Hier wurden insgesamt 36,3 Milliarden Tonnen energiebedingte CO2-Äquivalente emittiert. Das sind 2 Milliarden mehr als im Vorjahr und damit der größte Anstieg, den wir jemals hatten, von einem Jahr zum nächsten, 6% mehr. Und damit haben wir tatsächlich den Pandemierückgang, den wir in dem Jahr davor hatten, mehr als ausgeglichen. Also wir sind jetzt wieder drüber. Woran lag das? Natürlich Nachholeffekte wirtschaftlicher Art, aber eben auch ein starker Fokus auf den Energieträger Kohle, der ja besonders CO2-intensiv ist. Hier wurde sehr viel Kohle eingesetzt im Energiemix. Es ist natürlich auch wieder das Thema Energiepreise. Wie verhalten sich Erdgaspreis zu Kohlepreis? Hier hatten wir ja entsprechende, ja schon nahezu Marktverwerfungen, und es wurde entsprechend viel Kohle eingesetzt. Und besonders stark angestiegen ist es auch in China. Da sind wir jetzt bei knapp 12 Milliarden Tonnen entsprechenden Treibhausgasemissionen. Und das ist ein Drittel aller Emissionen. Vielleicht noch eine Good News zum Abschluss hier. Das ist zumindest auch den größten Anstieg der erneuerbaren Energien, also im Ausbau und des Einsatzes im letzten Jahr gab, was die Stromerzeugung angeht. Also hier schreitet der Ausbau voran, aber man muss sagen, wohl nicht schnell genug, weil wir weiter mehr CO2 für die Energiebereitstellung emittieren. Gut, kommen wir nochmal zu mehr Details, und das Thema, was ich mir rausgesucht habe für diese Woche, ist eben der 10-Punkte-Plan der IEA, wie wir mehr Unabhängigkeit von russischen Gasimporten erlangen können. Haben wir den entsprechenden Link auch in den Shownotes, gibt es eine schöne Infografik, aber auch entsprechend hier nochmal die Details. Nochmal zum Start, 45% der europäischen Gasimporte stammen aus Russland und machen insgesamt 40% des Gasverbrauchs in Europa aus. Also wirklich eine riesige Größe, die auch zeigt, dass das wahrscheinlich nicht so einfach geht, dass wir das russische Erdgas irgendwie ersetzen. Insbesondere, wie wir ja hier schon gelernt haben, ein Großteil tatsächlich über Pipelines reinkommt und nur ein sehr kleiner Teil über LNG. Vielleicht nochmal ein interessanter Punkt: Wenn die Klimaziele der EU erreicht werden, so wie sie jetzt entsprechend formuliert sind, bis 2030, könnten wir, sage ich mal nach Plan, auch bis 2030 schon komplett unabhängig sein von russischen Gasimporten.
Das ist unerwartet. Das heißt, nennt dieser Plan jetzt auch einen Zeitrahmen, bis wann eine Unabhängigkeit darüber hinaus möglich wäre?
Dieser Maßnahmenplan ist sehr kurzfristig, also gerade Richtung Ende des Jahres, wo dann entsprechend Maßnahmen formuliert werden, die jetzt ergriffen werden können. Und da wird alles aufsummiert und da kann man ungefähr ein Drittel reduzieren von den Importen.
Okay.
Sie zeigen zudem auf, dass selbst in der Kurzfristperspektive bis zu 50% eingespart werden könnten. Allerdings wäre dies dann nicht mehr im Einklang der Klimaziele, weil dann auch teilweise verstärkt auf Kohleverstromung gesetzt werden müsste.
Okay. Und kurzfristig Rahmen jetzt die nächsten 2-3 Jahre? Oder ist es jetzt wirklich für diesen Winter?
Genau, also kurzfristig dann für diesen Winter. Man könnte natürlich an diesen Maßnahmen auch festhalten, okay, über diesen Winter hinaus. Genau. Gut, gehen wir mal die 10 Punkte durch. Der erste ist, dass man einfach auslaufende Gaslieferverträge mit Russland nicht verlängert. Das heißt, hier laufen bis Ende des Jahres Verträge aus und die könnte man entsprechend nicht verlängern. das ist deswegen bemerkenswert, weil es so ist, dass wenn man einen laufenden Vertrag einfach nicht mehr nachfragt, sozusagen, obwohl es einen Vertrag gibt, sagt, wir wollen dein Gas nicht mehr, ist es häufig so, dass es eine Take-or-Pay-Verpflichtung gibt. Das heißt, das Ziel, was wir ja damit auch erreichen wollen, hier sozusagen die Finanzströme Richtung Russland zu reduzieren, würden teilweise bei laufenden Verträgen nicht zielführend sein, weil erstmal weiterhin die Zahlungsverpflichtung bestehen würde, auch wenn ich das Gas nicht abnehme. Deswegen die erste Maßnahme, entsprechend keine neuen Verträge mit Russland zu machen und dann entsprechend die frei werdenden Mengen durch andere zu ersetzen.
Und die Verträge laufen bis zum Ende des Jahres aus?
Bis Ende des Jahres laufen Verträge mit Gazprom über ein Volumen von 15 Milliarden Kubikmeter aus. Dies würde ungefähr 12% der Liefermenge, die Gazprom im Jahre 2021 geliefert hat, ausmachen.
Okay, das ist eine Menge, die auch schon herausfordernd ist, jetzt anderweitig zu decken.
Vielleicht nochmal zur Einordnung. In Summe kommen 140 Milliarden Kubikmeter Gas aus Russland, also 2021, leichte Schwankungen gibt es. Aber dann haben wir ungefähr eine Größenordnung, also 140 Milliarden Kubikmeter Gas kam im letzten Jahr aus Russland. Und davon könnten wir kurzfristig ungefähr ein Drittel einsparen.
Okay, also die erste Maßnahme ist quasi, dass wir wirklich den Finanzstrom nach Russland verhindern, indem wir jetzt nicht einmal sagen, wir wollen euer Öl nicht mehr, sondern wir lassen dir Verträge auslaufen.
Genau, also in dem Fall Gas, richtig. Öl ist auch nochmal ganz wichtig, kommen große Importe aus Russland, wird ja auch noch parallel diskutiert, ist etwas leichter zu ersetzen, weil ein Großteil des Ölmarktes über Schiffe erfolgt und da ein relativ liquider Markt ist. Gas ist halt besonders schwer, weil halt ein Großteil über Pipelines kommt und wir es nicht sofort durch Schiffsverkehr ersetzen können. Wir hatten ja das Thema LNG-Terminals am Anfang. Genau, und wenn wir diese Gaslieferverträge nun ersetzen, können wir entsprechend diese LNG-Märkte nutzen, aber auch nicht beliebig viel. Das hatten wir auch schon besprochen, dass es da begrenzte Kapazitäten geht. In dem IEA-Papier schätzt man, dass man hier ungefähr 20 Milliarden Kubikmeter durch entsprechende LNG-Importe decken könnte und darüber hinaus dann vielleicht noch verstärkt Biogas, sehr kurzfristig und mittelfristig dann eben Wasserstoff durch Elektrolyse. Auf jeden Fall kommen sie in Summe durch alternative Quellen auf 30 Milliarden Kubikmetern.
Das heißt, würde man die wegfallenden Erdgasimporte aus Russland decken können?
Ja, also wenn wir nur, wenn es jetzt erstmal um den ersten Schritt geht, diese Verträge, die wir sozusagen nicht verlängern, genau, als erste Maßnahme. Genau, das nächste Thema wäre dann Maßnahme Nummer 3, hattest du ja vorhin auch schon thematisiert, diese Pflicht, hier entsprechend die Speicher jetzt über den Sommer schon mal wieder zu beladen, hier einen Minimum-Speicherzustand gesetzlich zu verankern. Das heißt, hier sehr schnell im Prinzip diese Speicher jetzt wieder aufzufüllen, das würde erstmal zu entsprechend höheren Preisen wiederum führen, was ja momentan ein Problem ist, weil wir hier natürlich eine zusätzliche Nachfrage nochmal in den Markt stellen, weil wir ja jetzt noch neben der eigentlichen Nachfrage unsere Speicher wieder beladen wollen. Aber das ist Ihre dritte Maßnahme, die Sie vorschlagen. Des Weiteren schlagen Sie vor, dass natürlich der Ausbau von Wind- und Solarprojekten beschleunigt werden soll. Da zählen Sie natürlich nur das, was on top kommen könnte. Und da sagen Sie, die Maßnahme wäre, Projekte, die so kurz vor Abschluss sind, wo noch irgendwelche Genehmigungen vielleicht ausstehen, dass man hier diese Verfahren beschleunigt, um hier entsprechend schneller, vielleicht dieses Jahr eben noch PV und Windkraft ans Netz zu bringen, was sonst vielleicht erst im nächsten, übernächsten Jahr passieren könnte. Ich betone das deswegen so stark, weil üblicherweise Projekte, wir wissen es ja, gern mal irgendwo zwischen 6, 7, 8 Jahre brauchen. Das heißt, wenn man jetzt einfach nur sagen würde, wir müssen mehr Windkraft bauen, würde das natürlich kurzfristig nicht wirken. Wir können nur Projekte, die kurz vor Abschluss sind, beschleunigen.
Gibt es da konkrete Vorschläge oder ist es eher ein Appell an die Projektleiter oder Projektbearbeitenden, dass es jetzt einfach nochmal...
Genau, ein Appell vor allen Dingen an die Regierungen sozusagen in der EU, hier entsprechend ganz konkret haben sie es nicht formuliert, Personalaufbau kurzfristig, vielleicht auch im Sinne der nationalen Sicherheit, vielleicht auch mal fünfe gerade sein zu lassen, so genau steht das nicht drin, aber sie sagen, hier könnten zusätzlich nochmal in Summe 35 Terawattstunden Stromerzeugungssystem kommen, dadurch entsprechende Gaskraftwerke vielleicht ersetzt werden und somit 6 Milliarden Kubikmeter nochmal eingespart werden, also nicht ganz so viel wie durch die Diversifizierung der Quellenländer durch LNG, aber natürlich schon auch nochmal ein Beitrag, der dort geliefert werden kann. Genau, als nächstes schlagen sie vor, die Maximierung der Stromerzeugung aus Bioenergie und Kernkraft ist ja ein Thema, was hier auch diskutiert wurde, wo es aber, sage ich mal, mehr Meinungen und Statements gab als jetzt konkrete Nachrichten. Aber hier sehen sie ein entsprechendes Potenzial, insbesondere beim Thema Kernenergie, wo Kraftwerke planungsmäßig vielleicht dieses Jahr auch vom Netz gehen würden, weil irgendwelche Revisionszyklen anstehen etc., dass man sagt, okay, hier entsprechend mehr Kernenergieerzeugung, würden sie so sagen, sind so 70 Terawattstunden nochmal möglich über ganz Europa und damit könnten wir dementsprechend ja das Doppelte, wie oft bei den Erneuerbaren nochmal einsparen, also ungefähr 13 Millionen Kubikmeter Erdgasbezug einzusparen. Flankiert soll das Ganze werden durch Maßnahmen, die schutzbedürftige Stromverbraucher vor den vermeintlich hohen Strompreisen auch schützt. Also es ist jetzt nicht nur Maßnahmen, es sind hier eben nicht nur Maßnahmen beschrieben, die direkt technisch wirken, sondern auch hier flankierende Maßnahmen, um die Verbraucher zu schützen. Hier wird ja diskutiert, dass es einige Windfall Profits gibt, aufgrund der hohen Strompreise.
Kannst du das erklären? Was ist das?
Es ist ja so, dass wir in der Stromerzeugung, in der Grundlast Kraftwerke haben, deren Erzeugungskosten jetzt gar nicht wesentlich gestiegen sind, wie bei Kernkraftwerken, teilweise Braunkohlekraftwerke, je nachdem, welchen CO2-Preis man da ansetzt. Aber aufgrund des deutlich höheren Strompreisniveaus hiervon profitieren und entsprechend höhere Gewinne erzielen. Und das heißt, sie haben selber eigentlich nichts gemacht. Sie profitieren davon, dass hier der Preis einfach im Markt gestiegen ist. Wobei man da wirklich im Detail immer hinschauen muss, weil viele dieser Kraftwerke haben ihre Strommengen natürlich auch schon langfristig verkauft am Terminmarkt. Das heißt, sie profitieren meistens nicht unmittelbar davon. Man muss schauen, wie CO2-intensiv das sind. Aber es wird gesagt, dass es schon einige Erzeuger gibt, je nachdem, wo sie positioniert sind, wie sie ihre Mengen verkauft haben, die von den hohen Preisen momentan auch direkt profitieren.
Und diese Windfall-Effekte sollen jetzt gemindert werden? Also man soll weniger verdienen?
Ja, es wird so gesagt, dass zur Finanzierung der Entlastung der Verbraucher diese Gewinne vielleicht besonders nochmal besteuert werden sollen.
Okay.
Genau. Also es ist eine Idee, die hier auch schon mal aufkam. Aber genau, es ist einfach so, es ist in dem Papier drin. Und es ist die Maßnahme Nummer 6 als flankierende Maßnahme, um Verbraucher zu entlasten. Und sie haben halt auch noch einen Vorschlag dabei gemacht, woraus die Finanzierung kommt. Aber ich glaube, das ist dann vielleicht auch eher wieder eine nationale Frage und nicht direkt eine europäische.
Okay.
Eine weitere Maßnahme, die direkt Gas einsparen soll, ist der Einsatz von Wärmepumpen. Da darf man natürlich jetzt auch nur die zusätzlichen Wärmepumpen sehen, weil ohnehin ja Wärmepumpen eingebaut werden. Und hier soll es eine gezielte Investitionsförderung geben. Und da kommen die Wissenschaftler oder Berater der IEA auf eine Zahl von 2 Milliarden Kubikmetern, die dort eingespart werden können, dass zusätzlich noch zu den geplanten Wärmepumpen weitere Wärmepumpen eingebaut werden. Wichtiges Thema ist natürlich auch immer Effizienz, beschäftigt uns ja auch immer sehr. Das wäre dann Maßnahme Nummer 8 und zwar Verbesserung der Energieeffizienz in Gebäuden und Industrie. Und hier kommen sie im Gebäudebereich durch eine Anhebung der Sanierungsrate von durchschnittlich 1% auf 1,7% auf nochmal 1 Milliarde Kubikmeter Erdgas, was eingespart werden kann. Ist allerdings sehr sportlich. Wir wissen das, so einfach mal schnell die Sanierungsrate anheben, wird oft gewünscht, aber ist dann in der praktischen Umsetzung schwierig. Aber klar, durch ein entsprechendes Programm ist momentan ja viel denkbar. Aber man sieht, so viel ist da jetzt im Vergleich zu den anderen Maßnahmen auch nicht einzusparen. Nochmal zur Erinnerung, wir reden insgesamt um 140 Milliarden Kubikmeter. Hier geht es um 1 Milliarde, die ich im Gebäudesektor zusätzlich einsparen kann. Und in Summe mit Effizienzmaßnahmen in kleineren Unternehmen und bei Heizungssteuerungen kommen sie in Summe auf 2 Milliarden Kubikmeter Gas, die durch Effizienzmaßnahmen hier eingespart werden können.
Okay, also in dem Maßnahmenbündel sind es so 1-2%, die auf die Effizienzmaßnahmen zurückgehen.
Dann, was ja auch in den Medien bei uns diskutiert wurde, genau, Pulli statt Putin hieß es ja. Was bringt es, wenn wir sozusagen tatsächlich alle geschlossen hier sozusagen die Raumtemperaturen beim Heizen absenken? Und da haben sie mal durchgerechnet, wenn alle ihre Thermostate um 1 Grad im Mittel runterstellen würden, würden wir tatsächlich 10 Milliarden Kubikmeter Erdgas einsparen. Also das wäre schon wiederum ein erheblicher Beitrag. Also,
was schon mal 10-mal so viel ist.
Ja, also im Vergleich zu den Effizienzmaßnahmen ist es noch nicht die größte Maßnahme, aber es ist doch eine wesentliche Maßnahme, weil ja ein Großteil des Gases in die Raumwärme geht und hier dann wirklich viel eingespart werden könnte. Die letzte Maßnahme, die vorgeschlagen wird, wo nicht direkt quantifiziert wird, ist die Erschließung von Flexibilitätsquellen im Stromsystem. Dass sie sagen, wenn die Nachfrage flexibler wird, dann haben wir eine vergleichmäßigere Nachfrage und damit eine vergleichmäßigere Erzeugung und wir brauchen weniger Gaskraftwerke, die ja häufig eher zur Spitzenlastdeckung eingesetzt werden. Deswegen sagen sie, alles, was zur Flexibilität der Nachfrage beiträgt, führt letztendlich auch dazu, dass wir wiederum Erdgas einsparen könnten.
Okay, aber haben Sie da konkrete Umsetzungsvorschläge?
Nein, also man muss sich das Papier mal anschauen. Das ist jetzt nicht vollumfänglich, das ist keine Studie. Die wurde schnell veröffentlicht und es sind auch bei den Einsparpotenzialen wirklich einfache Bierdeckelrechnungen mit einfachen 3 Sätzen. Aber um ein Gefühl für die Dimension und des Gesamtniveaus zu bekommen von den einzelnen Maßnahmen, denke ich, gibt es eine gute Übersicht.
Ja, spannend. Vor allem, dass das 1 Grad runterdrehen gleich 10 Milliarden Kubikmeter. Also im Vergleich zur Effizienzmaßnahme schon einiges ist beeindruckend.
Damit würde ich es auch belassen. Genau, es wird noch ein bisschen ausgeführt, wenn wir bis zur Hälfte einsparen wollen, was es bedeuten würde, wenn wir von Gas auf Kohle switchen würden und von Gas auf Öl, könnten wir da natürlich entsprechend auch nochmal ca. 28 Milliarden Kubikmeter einsparen. Ich denke aber, dass die erstgenannten Maßnahmen deutlich interessanter sind, weil sie nicht im Zielkonflikt zur Dekarbonisierung und zum Klimaschutz stehen, sondern größtenteils sogar im Einklang sind, wie die Effizienzmaßnahmen, Wärmepumpen etc., auch im Sinne des zukünftigen Energiesystems, Flexibilisierung der Verbraucher etc. Das heißt, es ist vieles einfach vorziehen, beschleunigen von dem, was ohnehin geplant ist. Der zweite Teil ist ja dann einfach Energieträgerwechsel vom Gas weg zu Kohle und Öl und diesen CO2-intensiver. Das wäre dann wirklich eher Notfallprogramm, weil wir dann entsprechend mehr CO2 emittieren und damit letztendlich gegen den Klimaschutz arbeiten würden.
Also zusammenfassend kann man sagen, wir sind schon in der Lage, weniger russische Energie zu importieren, auch mit sinnvollen Maßnahmen. Aber um komplett auf den Import russischer Energien zu verzichten, sind es schon auch zumindest im Klimaschutzsinne kontraproduktive Maßnahmen.
Ja, so die genannten Maßnahmen, da wären wir immer noch bei der Hälfte. Also wird dann immer noch die Hälfte übrig bleiben. Das heißt, um komplett zu verzichten, wären noch viel radikalere Maßnahmen notwendig. Das würde dann natürlich wirklich hier aufs Wirtschaftsgeschehen eingreifen. Dann müssten Produktionen zurückgefahren werden etc. Chemische Grundstoffindustrie, die ganze energieintensive Industrie müsste dann tatsächlich auf Erdgas verzichten, weil wir nicht so schnell das ersetzt bekommen würden, ja.
Ja, spannend, weil es wirklich auch die den aktuellen Diskurs jetzt gerade bestimmt hat, sind wir in der Lage, von russischen Energien wegzukommen. Wir schauen jetzt nochmal ganz kurz in den Referentenentwurf des Bundesministeriums für Wirtschaft und Klima rein, welche Punkte da genannt sind. Ich habe vorhin schon gesagt, wir wollen auf das Jahr 2035 unsere Stromversorgung auf erneuerbare Energien umstellen. Und das sind einfach auch große Zahlen. Es sollen die Ausschreibungen, also wie aktuell der Ausbau erneuerbarer Energien funktioniert, ist so, dass der Staat bei Auktionen festlegt, wie viele Windräder gebaut werden sollen. Und dann werden diese Erlaubnisse, um dieses Windrad zu bauen, versteigert. Und diese Mengen an Ausschreibungskapazitäten werden jetzt Stück für Stück erhöht. Bis 2028 bei PV und bei Wind. Und ab 2028 soll dann konstant bei PV 20 Gigawatt Leistung ausgebaut werden. Bei Wind sind es 10 Gigawatt. Und das sind große Mengen. Ich glaube, in den letzten Jahrzehnten, ich glaube 2012, das habe ich jetzt nicht nachgeschaut, aber der Peak war so um die 10 bis 15 Gigawatt. Also wir müssen deutlich besser werden, wie wir in unseren besten Zeiten waren.
Genau, wir hatten es ja schon auch mal thematisiert bei der Eröffnungsbilanz, dass wir im Mittel ungefähr eine Verdreifachung brauchen, wenn man sozusagen nicht die Maxima nimmt, sondern sozusagen die mittlere Ausbaugeschwindigkeit und was wir jetzt als mittlere Ausbaugeschwindigkeit vor uns haben, ja.
Ich gehe jetzt noch weitere Punkte durch, die in dem Referentenentwurf vorgeschlagen werden. Ein Punkt ist beispielsweise, dass die EEG-Vergütung ersetzt oder ergänzt werden soll durch die Differenzverträge. Die Differenzverträge haben wir auch schon diskutiert, auch genannt CFDs. Da ist der Unterschied, dass wenn der Referenzpreis, der ausgemachte Preis, dann unter dem Marktpreis liegt, dass dann auch der Parkbetreiber den Gewinn an den Staat zurückzahlt. Außerdem soll die Nutzung erneuerbarer Energien im überragenden öffentlichen Interesse und der öffentlichen Sicherheit dienen. Das hat Auswirkungen vor allem auch auf die Genehmigungsgeschwindigkeit. Das soll dadurch deutlich beschleunigt werden. Auch die Bürgerbeteiligung soll jetzt gefördert werden. Bürgerenergie soll bei Wind bis zu 18 Megawatt und bei Solar bis 6 Megawatt von den Auktionen ausgenommen werden. Also die müssen bei diesen Versteigerungen nicht teilnehmen. Weiterer Punkt ist Agri-PV. Das hatten wir in der letzten Woche schon. Da haben die drei Minister das angekündigt, dass sich die Förderung aus dem EEG-Gesetz und der europäischen Förderung nicht mehr im Weg stehen soll. Und hier wird sie jetzt dann auch aufgenommen, wird aus der Innovationsausschreibung in das EEG überführt.
Vielleicht nochmal zur Einordnung, ist jetzt eine PV-Anlage als Agri-PV teurer als eine normale Anlage oder ist es günstiger, weil ich ja dann sozusagen die landwirtschaftliche Fläche nutzen kann?
Die Anlage an sich ist teurer, weil auch meistens mehr Stahl verbaut werden muss. Es wird oft hochgesetzt, dass beispielsweise Traktoren drunter hindurchfahren können.
Also deutlich teurer.
Deutlich teurer, die Anlage an sich. Es kann aber auch in Fällen sein, dass jetzt wenn man es sich gut auslegt, der landwirtschaftliche Ertrag steigt. Dass Pflanzen, die mehr Verschattung eigentlich benötigen, dann besser wachsen.
Aber erhofft man sich da noch Einsparpotenziale?
Auf jeden Fall. Also die Anlagen werden billiger und günstiger werden, weil bis jetzt nur Prototypen entstanden sind. Und das muss jetzt erstmal, da muss noch viel Ingenieursleistung reingesteckt werden. Und
also die klassischen Skalierungseffekte, Lernkurve durchlaufen. Das heißt, momentan sind wir teurer, aber wenn wir dort jetzt reingehen, wäre zumindest die Hoffnung, dass die dann perspektivisch nochmal deutlich günstiger werden.
Deutlich günstiger, aber wahrscheinlich nicht günstiger als eine normale Freiflächenanlage.
Okay.
Und als letzten Punkt, den ich jetzt rausgesucht habe, ist die H2 Readiness, dass neue Biomethan- und KWK-Anlagen auch für Wasserstoff dann nutzbar sein sollen.
Das ist spannend, weil wir hatten ja schon darüber diskutiert, dass das nicht genau definiert ist. Steht das im Referentenentwurf drin? Sind das jetzt dann 20%, 80%, 100%, die Anlagen können müssen?
So genau kann ich es dir nicht sagen.
Ja, schauen wir mal bis nächste Woche nochmal rein. Vielleicht können wir das dann noch nachliefern, genau.
Okay, intense Folge. Ich glaube so zusammenfassend, wir haben ein wichtiges Argument mehr, warum Energiewende wichtig ist und es muss alles jetzt sehr, sehr schnell gehen. Wir haben die Woche nochmal anschaulichst demonstriert bekommen, dass wir jetzt ein neues Argument haben. Es ist nicht neu, aber es ist viel deutlicher zum Vorschein gekommen, dass wir neben den Folgen auf unsere Umwelt, auf das Klimasystem auch die Bedeutung der nationalen, nicht der nationalen, sondern der allgemeinen Sicherheitspolitik wichtig für die Energiewende ist. Dass es zwei große Argumente sind. Diese Woche war eher das Sicherheitsaspekt ein Thema.
Ja, und was, denke ich, auch nochmal klar geworden ist, wir haben nicht viel Zeit. Also wir kriegen deutlich Beschleunigung rein. Also wir müssen nicht Gas geben in dem Sinne, sondern runter vom Gaspedal. Wir wollen weniger Gas verbrauchen, aber das möglichst schnell. Robert Habeck hat da auch wieder ein schönes Zitat gebracht. im Kontext auch der Genehmigung der Gigafabrik von Tesla bei Berlin, hat er gesagt, wir brauchen jetzt bei der Transformation Tesla-Geschwindigkeit. Also wir müssen wirklich schnell werden, schneller als ohnehin geplant. Und ja, wir, die drinstecken, wissen, wie anspruchsvoll das ist. Das ist manchmal nicht so leicht, wie man sich das vielleicht vorstellt. Bei vielen Bereichen sind die Veränderungen doch recht träge, aber vielleicht sind jetzt einige doch motivierter, das Ganze stärker anzupacken.
Sehr schön. Dann kommen wir zum Schluss. Wir haben in der Vorbereitung gemerkt, dass es wirklich ein sehr dichtes Programm war heute. Wir haben viele Sachen auch weggelassen und wir haben uns überlegt, falls es in diesem Tempo weitergeht und dass wir nächste Woche vielleicht eine Zwischenfolge einlegen.
Genau, vielleicht schauen wir einfach, was gerade in Bezug auf den Krieg an Nachrichten reinkommen, die im Energiekontext stehen. Die könnten wir dann schon mal vorziehen, dass das nicht wieder so eine große Dichte ist, dass wir viele Nachrichten weglassen können. Das würden wir dann einfach spontan nächste Woche entscheiden und dann, sage ich mal, ausnahmsweise einfach auf den Wochenrhythmus wechseln.
Ganz genau. Haben wir wieder was gelernt?
Haben wir was gelernt.